Achtung, fertig, los! Herzlich willkommen zur zweiten und sportlichsten Ausgabe unseres Podcasts Stadtgespräch, Friedrichsdorf in den 70ern. Ich hoffe, Sie stehen schon in den Startbahnen für unser heutiges Thema.
Also rein in den Trainingsanzug und los geht's zum Trimm dich! Denn heute wollen wir uns dem Sport in Friedrichsdorf widmen, aber auch das Vereinswesen betrachten. Immerhin gibt es heute mehr als 80 Vereine in unserer Stadt. Zunächst aber der Sport. Die 70er Jahre waren, sportlich gesehen, enorm erfolgreich. 1972 gewann unsere Fußballnationalmannschaft mit Helmut Schön die Europameisterschaft. Und zwei Jahre später, 1974, krönten sie den Erfolg mit dem Weltmeistertitel. Und das sogar im eigenen Land. Ob die Maskottchen Tipp und Tapp danach halfen?
Doch leider gab es nicht nur Positives. Ein Ereignis schockierte die gesamte Sportwelt. Bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 überfielen palästinensische Terroristen das israelische Mannschaftsquartier und töteten 17 Menschen.
Tragik und Jubel so dicht beisammen. Beschaulicher ging es da in den 70er Jahren in der frisch fusionierten Stadt Friedrichsdorf zu. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Wer sich sportlich betätigen wollte, konnte ab Ende des 19. Jahrhunderts einem Turnverein beitreten. Der turnte fleißig in einem der vielen Gasthäuser. Aber so breit wie die Palette der Interessen, so viele Vereine bildeten sich. Vom Arbeiterradverein bis Ziegenzuchtverein. Je nach politischer Ausrichtung gab es manche gar zweimal. Weitere Clubs wurden in den 70er Jahren gegründet, wie etwa der Tennisverein.
Beim Sport denkt man ja gleich an den König Fußball. Ein aktiver Fußballer war in den 70er Jahren Dieter Schächer. Der Solberger erinnert sich.
Wir haben einmal die Woche trainiert beim Fußball. Sonntags wurde gespielt. Ja, nach dem Training wurde ein Schöpfchen getrunken. Es war eins. Und ja, dann freitags war eine Spielersitzung. Sonntags wurde gespielt, wie gesagt.
Doch nicht nur Herr Schächer denkt gerne an diese Zeit. Sogar seine Frau Rita Schächer schwelgt in Erinnerung an gemeinsame Tage auf dem Sportplatz.
Wir waren hier auf dem Land und hier kannte man sich, hier kannte jeder jeden. Und wir Frauen, wir junge Frauen, wir sind halt mit dem Kinderwagen sonntags hoch zum Sportplatz, saßen da zusammen mit den Kindern und haben unser Spiel angekauft und sind dann anschließend wieder heim. Und am Abend, wie gesagt, wenn es gewonnen worden ist.
Ach, wenn wir verloren haben, haben wir trotzdem
zusammen. Ach, wenn sie verloren, ja, und sie haben verloren, da hat man zusammengesessen, hat einen Bembel getrunken, das heißt ein Gläschen Äppelwein. Und der Trainer, der hat immer die Ziehharmonika dabei, der war dann bedacht, dass man auch mal ein Tänzchen gemacht hat. Die Großmutter, die hat dann auf den Sohn Acht gegeben in der Zeit. Ja, das hat uns nicht viel gekostet, das Geld war eh immer knapp gewesen, ne?
Ja, das kann
in aller
sagen.
Bescheidenheit zu dieser Zeit.
Mehr noch als den eigentlichen Sport schätzt Rita Schächer die Gemeinschaft, die sich aus dem Verein herausgebildet habe. Oftmals ergaben sich lebenslange Freundschaften.
Aber das war so immer diese Gemeinschaft, verstehen Sie?
Man
hatte ja auch nicht viel. Wir sind heute noch so ein kleiner Restbestand.
Ja.
Es sind ja leider
heute noch 10. Ja gut. 5, ne?
Mit den
Spielern,
Frauen.
Mit den Frauen sind wir
also
10, 12.
Ne? Haben sich quasi aus diesen Vereinsbekanntschaften auch dann richtig feste Freundschaften entwickelt.
Ja, das sowieso.
Ja. Also über all diese Jahre, ja, muss ich sagen. Mhm. Haben wir auch so mal gefeiert. Da waren ja diese Kellerpartys ganz in gewesen.
Ja,
das also musste ja jeder einen Keller haben. Und ja, das erinnere ich mich auch, sei es zum Fasching, da hat jeder was mitgebracht und was dazu beigetragen, einen Nudelsalat oder einen Käseigel oder ja, was da halt so damals modern war, Hackepeterbrötchen und so. Ja, und da hat man zusammengesessen, ja, hat gefeiert und getanzt. Ja, das sind schon.
Auch noch in dem Vereinsheim damals. Ne?
Ja, auch im Vereinsheim, auch wunderbare Feste gefeiert.
Das ist ja heute gar nicht mehr existiert.
Und unser Wahlspruch war immer, man geht beim Hellen hin und man geht beim Heller auch wieder heim.
Ja,
das war so unser Leitspruch, ja. Also wir haben da viel Spaß und auch, wie gesagt, in die Partnerstädte, ob nach Huy oder...
Ja. Das war im Hammer, ja. Toll gefeiert mit denen.
Ja. Ja.
Diese Freundschaften beschränkten sich nicht nur auf den Stadtteil oder auf Friedrichsdorf. Bereits Jahre vor der Fusion, so Herr Schächer, gab es durch einen Mitspieler Kontakte zwischen den Solberger Fußballern und denen im österreichischen Bad Wimsbach, woraus sich später die Städtepartnerschaft entwickeln sollte. Auch mit Bürgern der Partnerschaft Huy pflegte man enge Verbindungen.
Gut, dann kam natürlich, war 1965, war es sicherlich, glaube ich, ja. Da war eigentlich die erste Auslandsfahrt nach Österreich. Da hatten wir hier einen Bekannten, wie hat er dann geheißen? Heimo?
Der Heimo, ja.
Ja, der hat hier bei uns mitgespielt, das war ein Österreicher.
Der kam aus der Partnerstadt?
Ja, nee. Ja, da war das noch keine
Partnerschaft. Nein, da war das noch keine Partnerschaft.
Das war also vielleicht der Ursprung. Ne?
Aus Bad Wimsbach, der wohnte hier in Solberg und der hat es über seinen Vater dann diese Fahrt organisiert.
Ja, das war die erste Auslandsfahrt.
Über den Herrn Kramer.
Ja. Da sind wir dann ab und zu mal, die kamen dann zu uns. Das war eine freundschaftliche Basis. War
man hat auch schön. Die Kinder ausgetauscht. Ich weiß, unseren Dirk, der war ja. Da mal und die Mädchen auch in den Ferien mal hier. Ja.
Wir haben heute noch Kontakte, die nicht mehr so eng sind, aber ab und zu.
Die Männer sind verstorben, der Dings ist schon so lange tot. Und
David,
die Hilde hinten wieder ruft sie mich mal an und lacht mir ihr Leid und erzählt mir was von den Kindern und ja, die ich ja auch noch so kannte. Ne?
Ja. Ja. Ja, und dann kam die zweite Auslandsfahrt nach Paris, das heißt nach Huy. Das war auch ganz toll.
Auch mit den Fußballern.
Und da sind wir an Pfingsten immer einmal hin und nächstes Pfingsten kamen die zu uns raus. Da haben wir auch noch Verbindungen nach Huy. Die waren vor 2 Jahren, war das Ehepaar noch
ich mal hier. Ich hatte sie eingeladen, weil der Sohn spricht auf Französisch. Und ja,
das war dann
uns doch
toll.
Noch mal sehen. So
da waren wir also mehrere Mal in
ja,
in Huy,
uns
ne?
Auch mal.
War immer ganz toll, die haben mit uns tolle Sachen gemacht.
Ja, die
haben wir viel in Paris, alles gesehen, was es da zu sehen gibt.
Ja.
Und die Vereine, und deswegen ist also die Freundschaft, soweit ich das weiß, ist immer ein Bestand geblieben. Also da kam der eine mal hier hin und dann haben Freunde wie der Uli Neb, der hat zum Beispiel auch jemanden in Solberg, in Bad Wimsbach. Und er ist froh, wenn er den mal sieht. Also es sind viele, die jetzt noch glücklich sind mit Bad Wimsbach.
So beschreibt Frau Arnold vom Partnerschaftsverein die Geschehnisse im Jahr 1972. Der im Jahr der Fusion gegründete Verein pflegt bis heute die Kontakte zu den Friedrichsdorfer Partnerstädten Huy, Chessem und Bad Wimsbach. Die Freundschaft zwischen Solberg und Bad Wimsbach wurde hier also mit der Fusion übernommen. Zur Entstehung des Vereins sagt Frau Arnold.
Das war so ein Dreierkleeblatt. Die Dr. Roger, Wolf-Rüdiger Kraus und Ernst Pauli. Ja, glaube ich, Ernst Pauli. Und die haben den Verein gegründet 1972. Und dann suchte meines Wissens überwiegend der Dr. Roger auch, aber der Wolf-Rüdiger Kraus war sehr intensiv. Und hat dann die erste Partnerstadt Huy gefunden für uns. Und dann halt später, hat er lange gesucht und war immer ganz unglücklich, dass er keine englische Stadt fand. Ja, und dann hat er Chessem gefunden.
Doch lassen Sie uns jetzt zum Fußball zurückkehren. Treffen Sportvereine aufeinander, bleibt die Rivalität oft nicht nur auf dem Platz. Solche habe es jedoch zwischen den Mannschaften der Stadtteile nie gegeben, meint Herr Schächer.
Höchstens vielleicht Ober-Erlebach, das gehört ja nicht dazu. Aber nee, Burgholzhausen, gut, Friedrichsdorf, das waren die Zwiebeliers, mit denen hatten sich auch nicht so sehr gut verstanden. Köppen, die waren weiter weg.
Zwar gab es zwischen den Stadtteilen keine Rivalitäten, wohl aber zwischen einzelnen Sportarten. So erinnert sich das Ehepaar Schächer gut an die Konkurrenz zwischen rundem Leder und Stufenbarren, zwischen Turnern und Fußballern.
Ja, Rivalitäten gab es. Und zwar, ich weiß nicht, wann das war, da kam die Handballabteilung auf. Das war dann im Turnverein. Die haben sich dann im Sportverein angegliedert.
gab es schon, aber ja, das war halt nur mit dem Turnverein sowieso. Das war ewig.
Ja, das war nun mal die große Turnerfamilie. Ja. Und da waren immer Reibereien. Also ich bin jetzt nun mal, ich gehörte der Turnerfamilie an. Mein Mann Fußbälle, die waren halt schon von Natur aus, ist es zur Sache gegangen, bisschen rubische. Da gab es auch mal.
Ja gut, das ist aber ganz früh. Ja. Ne? Da spiele ich schon.
Ja,
da spiele ich noch nicht
nach. Naja, und gegen die Turne, ja.
Ja, das gab es schon. Aber es war halt nur immer, ja,
das war
eigentlich nicht schlimm. Ne?
Nee.
So war es auch bei Familie Schächer selbst. Der Mann war Fußballer, seine Frau, wie sie selbst sagt, ein Turnermädchen.
Und so war das auch mit den Vereinen untereinander, ne? So die Turner, das waren mehr die Handwerker, ne, die?
Ja, selbstständige.
Die Bauern. Selbstständige.
Selbstständige Bauern ist eine Sportverein, also wir haben eine Kultur- und Sportgemeinde, hat das früher geheißen, ganz früher. Das waren die arbeitende Bevölkerung, oder? Naja, ist das ein Ausdruck, ne? Das war ein Arbeiterverein. Ne?
Die hatten auch ihre eigenen Feste. Die Turner, die haben dann die Turnhalle haben wir gebaut, weiß ich noch. Und die ist gesammelt worden. Und ja, so als Mädchen. Ja, wir waren die Turnermädchen. Wir sind Turner gegangen.
Dann kamen die an mit dem Fußballer.
Ja, da war hier der erste. Der
Großvater Gründer vom Turnverein.
Hier war einer in der Straße, ja. Der Herr Schaller hier unten, der war ja auch Vorsitzender von den Turnern und ich war ja mit der Tochter, ach, wir waren ja ganz dicke Freundinnen. Rede ich auch heute noch, wenn wir uns so sehen. Da hat er mir gesagt, wir sind eine Turnerfamilie und du hast einen Fußballer. Ja, so war das gewesen jetzt nur mal. Also das war so.
Verlassen wir aber jetzt den Fußballplatz und kommen zu einem der ältesten Vereine. Bereits 1524 wird die Schützengesellschaft Solberg erwähnt. Sie ging aus einer Art Bürgerwehr hervor, die der Landgraf einsetzte. Und noch 500 Jahre später finden zahlreiche Veranstaltungen auf dem Gelände des Vereins statt. Das Schützenfest zu Pfingsten ist eine feste Institution. Wir haben mit einem langjährigen Mitglied gesprochen, ehrenamtlicher Stadtrat und Beisitzer im Vorstand, Reinhold Bingenheimer.
1964 persönlich oder noch mehr, die mit damals eingetreten sind, war der erste Schützenmeister, das war der Karl Landvogt, der Bürgermeister aus der Schäferkasse. Der war Schützenmeister und ich kam eines Tages aus dem siebten Schuljahr oder sechsten, ich weiß nicht, oder so um achten Schuljahr, ich kann es nicht mehr sagen, aus der Schule und da hat er da vor der Tür gestanden, wollte nicht bei den Schützen kommen. Man war ja damals froh, mal sagen, wenn man irgendwo wegkam von zu Hause, weil es war ja nicht so wie heute, Computer oder Fernseher oder was, es war daheim eigentlich relativ in Anführungsstrichen langweilig. Ja? Und man war froh, dass man mal wegkam. Ich habe noch einen anderen Sportbetrieb, habe noch Tischtennis gespielt und ich war auch schon damals in Tischvereinen so ungefähr tätig, aber so Schützen. Und das hat mich natürlich fasziniert, diese Gesellschaft da, ja, weil da viel erzählt wurde von früher und so. Ja. Und dann sind wir mit 6 oder 7 Leuten damals in diese Schützengesellschaft eingetreten.
Bei solch einer Tradition kommt man nicht umhin, die Vergangenheit aufs Korn zu nehmen. Als Schütze hatte man sich dem Schutz der Siedlung verschrieben und kam somit zu besonderen Privilegien, zum Beispiel dem Erlass von Steuern oder der Gewährung von Zuschüssen. Eine Besonderheit bildet das Freiheitsschießen. Was es damit auf sich hat, erläutert Herr Bingenheimer.
Dieses Freiheitsschießen wurde später ausgelobt, ja, und zwar um die 1700 so und so viel, ja, kam das dann hin, der Landgraf damals hat seinen Untertanen, wie das halt mal so war, gesagt, ihr macht ja jedes Jahr oder ihr sorgt für hier Sicherheit und dann gibt es auch eine Belohnung in dem Sinne mit dem Freiheitsschießen. Das Freiheitsschießen war damals eine Sache gewesen, da war ein jedes Jahr durchgeführt worden und jeder, der die Freiheitsschütze war, war von sogenannten Frondienst ein Jahr befreit. Ja, also es waren diese Fronabgaben, die damals die Bürger oder die Handwerker oder die Bauern auch jeden Monat abliefern mussten am Landtag, da hat er dann frei und bekam dann auch noch, glaube ich, 1 oder 2 Meter Holz geschenkt. Also es war jedenfalls schon, man sagen, lukrativ, wenn man der Freiheitsschütze war. Ja. Das hat sich dann über diese Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man mal sagen, fortgesetzt bis zum ja, 1930, wo also dann der mit dem Hakenkreuz dann an die Macht kam, ja, und da wurden also andere Sachen dann wichtiger wie das Schießen. Der Schützenverein hatte sich dann her mal aufgelöst eine gewisse Zeit, ja, und ist erst nach dem Krieg 1950, 51 dann wieder so langsam in die Pötte gekommen, ja.
Wie aber gestaltete sich das Schützenwesen in den 70ern? Man baute ein Vereinsheim, wobei die Schützenbrüder tatkräftig mitwirken.
Und dann kam 1968, die Fusion war 72 oder so, 68 oder 67, kam die Idee damals, weil die Sportler, das Sportlerheim, die wollten auch, die hatten auch so in etwa wie die Schützen so ein Holzhaus, oder ich will nicht Hütte sagen, aber so, und dann kam die Idee, gemeinsame Idee, doch was Gemeinsames, also jedes für sich, aber eine gemeinsame Vereinsheim zu bauen. Das war 1966, 67, also legen Sie mich nicht so genau fest, aber ist ja egal im Endeffekt. Und das wurde dann in eigener Initiative, also da gab es vielleicht einen Architekt, der das begleitet hat, aber alles andere, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, das wurde von den Mitgliedern gemacht. Ja. Und jeder, der handwerklich begabt war oder der Kraft hatte, wurde für irgendwelche Arbeiten verdonnert, ja, und dann ist dieses Schützenhaus gebaut worden. Es war damals natürlich eine reine Holzblock-Sache, es war kalt und es war nicht so, ja. Aber man hatte ein Heim, wo man dann auch, muss man dazu sagen, man hat eine Toilettenanlage gehabt, was man früher ganz weit im Wald hatte, hinter einer Toilettenanlage. Deshalb sage ich, eine Toilettenanlage ist schon wichtig auch gewesen. Und man hatte also auch mal eine Unterkunft, wo man sich auch mal im Winter, trotz damaliger Elektroöfen und so weiter, sich treffen konnte und einigermaßen. Es war natürlich nicht wie der Vergleich von heute, aber es war eine Unterkunft, wo man auch mehr oder weniger sich im Winter mal treffen konnte.
Und so wuchs zugleich die Zahl der Mitglieder, auch weil man neben dem Schießen nun im Vereinsheim feiern konnte.
Für uns Jugendliche war es ganz gut. Wir hatten einen großen Raum gehabt damals vorne. Wir konnten also auch mit Genehmigung natürlich des Vorstandes, wir konnten zum Beispiel Silvester oder wir konnten so feiern machen, wie wir wollten. Ja, ohne dass wir die Alten dabei hatten, sondern wir konnten Freunde einladen. Man musste natürlich alles organisieren, aber wir waren unter uns gewesen. Ne? Und das war eigentlich auch eine schöne Sache gewesen. Ne?
Dabei kamen nach der Fusion sogar vermehrt Schützen, wie keine Selbischer waren.
So wie bei anderen Vereinen. Es waren viele Solberger dabei, aber es kam auch dadurch, dass zum Beispiel irgendjemand einen Bekannten hatte, der nicht in Friedrichsdorf oder der vielleicht in Bad Homburg oder was weiß ich wohnt, der gesagt hat, Koch, komm, geh doch mit nach Solberg, da ist eine gute Gesellschaft und du kannst schießen. Und schon hatten wir manchmal Leute, die auch aus, was weiß ich vorher, also aus der Gegend hier kamen. Oder es war danach so, es kamen auch Leute, die sich interessiert haben, weil wir eigentlich in damaliger Zeit und heute auch wieder eine gute Schießanlage hatten. Ja? Die gesagt haben, ach, hier ist ja alles da, was ich schießen kann und wollen sich eigentlich mehr sportlich betätigen und dann kamen halt zu uns.
Die Fusion ergriff also sogar die Vereinswelt. An eine Anekdote erinnert sich Herr Bingenheimer besonders.
Wilfried Frey war Bürgermeister, ja, und der war auch Kraft seines Amtes als Bürgermeister in Solberg erst der zweite Schützenmeister gewesen. Und da kam so die Überlegung, könnte man nicht vielleicht doch noch an dieses Schützenhaus von 1963 eine Luftwehrhalle anbauen, wo man also praktisch alles dann in diesem Bereich hätte. Und naja, da hat er bloß gesagt, jetzt, das war also vor der Fusion, da hat er gesagt, jetzt macht's, wir haben noch Geld. Ja, und jetzt baut es uns nach, wer weiß nicht, wie es nach der Fusion aussieht. Jetzt fangt an. Und dann ist es gut, ja. Und da, damals war auch dann gleichzeitig auch noch die Sporthalle in Solberg da mitgebaut worden. Und da hatte man eigentlich in Solberg das Glück gehabt, dem durch Wilfried Frey, der uns ermuntert hatte, diese Luftgewehrhalle zu bauen, ja, dass man das dann machen konnte.
Zusammenfassend kann man also sagen, in den 70ern blühte das Vereinswesen richtig auf. Die Mitglieder schätzten die Geselligkeit. Es kommen sogar neue Vereine hinzu, wie etwa 1972 der Tennisverein oder 1977 der Karnevalsverein oder der Partnerschaftsverein, um die internationalen Verbindungen zu pflegen. Man organisierte gemeinsame Feiern, die fest im Jahreskalender ihren Platz hatten, trotz der nun modernen Partykeller. Eigene Vereinshäuser wurden immer wichtiger. Aber zugleich drifteten die ersten Individualisten ab, frönten dem Hobby ohne Statuten. Im Wald entstehen Trimm-Dich-Pfade, der Hometrainer kommt auf. Bevor Sie nun zum Training gehen, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ganz im Sinne Trimmis, dem Trimm-Dich-Maskottchen mit dem erhobenen Daumen. Ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ihr Team vom Stadtarchiv Friedrichsdorf.